Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 9, der Frühling kommt. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Halmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 29. Januar 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also los geht's. Michael Tsai, der Entwickler von SpamSief, hat einen Kommentar in seinem Roundup-Artikel bekommen. Da habe ich in der Ausgabe 6 kurz drauf verlinkt. Und worum ging es in diesem Roundup-Artikel? Der Roundup-Artikel hatte nochmal so die Softwarequalitätsgeschichte von Marco Arment erklärt und auch gezeigt, dass da viele, viele Entwickler tatsächlich nochmal Anstoß dran genommen haben und auch viele Sachen von internen Leuten berichtet wurden. Und die haben sich zum Beispiel jetzt auch bei Michael Tsai nochmal gemeldet und auch da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ein Bereich ist mir da wirklich sehr ins Auge geschossen, nämlich die Art und Weise, wie verschiedene Releases geplant werden, wie die Release-Zyklen zwischen iOS und OS X dann aussehen, wie dort geplant wurde in der Vergangenheit, wie heute geplant wird, aber auch, dass dieser ganze Kram, der dort an dieser Stelle passiert, nicht wirklich nur auf eine Komponente runtergebrochen werden kann. Es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, es sind die Manager oder es sind die Entwickler oder es ist der Prozess, sondern es ist die Art und Weise, wie das Ganze zusammenspielt. Und ein Entwickler, ein ehemaliger Entwickler, so nennt er sich in den Kommentaren, spricht genau darüber und sagt, es ist nicht einfach nur dieser jährliche Zyklus, der da reinspringt oder dieses nächste Snow Leopard bauen, sondern halt wirklich die Kombination daraus, die es macht. Und das ist das, was den Engineering und den Managers an der Stelle so sehr das Leben schwer macht. Ich hoffe tatsächlich, dass durch so viel Aufmerksamkeit, die in dieser kurzen Zeit über generiert wurde, Apple da hinhört und auch tatsächlich Action Points daraus ableitet. Ich glaube es schon. Ich bin so von dem, was ich aus dem ganzen Zeug jetzt irgendwie mitgenommen habe, sei es Podcasts, sei es irgendwie Artikel, die ich gelesen habe, glaube ich nicht, dass Apple da irgendwie die Augen verschließt, sich die Finger in die Ohren stopft und lalalala singt, sondern ich glaube schon, dass sie darüber nachdenken und da auch was dran tun werden. Wie ich schon im letzten Mal gesagt habe, was wir als Entwickler an der Stelle tun können, ist einfach Raiders zu feilen und da wirklich auch vorneweg dabei zu sein und wirklich Problemstellen anzugeben. Ich muss leider gestehen, ich habe es immer noch nicht geschafft. Sie stehen immer noch in OmniFocus bei mir und ich werde mich drum kümmern. Es ist nicht vergessen, aber ich habe einfach gerade die Zeit nicht dazu. Was anderes. Der gute John Gruber von Daring Fireball hat auf einen Artikel verlinkt, den er bei Federico Vitici gefunden hatte, und zwar von einer Entwicklerbude, die heißt Supertop. Und dort hat man so ein bisschen erzählt, wie so ihre Erfahrungen mit Testflight waren und dass das eigentlich ganz toll ist. Also mit Testflight, das neue Testflight, was von Apple kommt und nicht das alte Testflight, sondern halt das komplett neue. Der Artikel rauschte bei mir auch so ein paar Mal durch die Timeline drüber und ich habe mich echt gefragt, warum ist denn der so spannend, warum sind denn da Leute mit dabei, na schaust du mal rein. Wenn selbst John Gruber darüber schreibt, dann sollte man zumindest mal ein bisschen genauer hinhorchen. Ich bin dann, so wie ich es halt gewohnt war, erstmal zum Federico gegangen, habe mir dort nochmal seine paar Worte angeschaut und war dann doch etwas verstutzt. Federico schrieb dann, wie toll er Testflight an der Stelle findet, dass er überhaupt nicht mehr mit eingebunden wird, die UUIDs an die Entwickler zu schicken von seinen Testgeräten, dass er automatisch benachrichtigt wird und dass das alles ganz toll, also er beschrieb eine Welt voller Rosen und wohlduftenden Beta-Builds, die frisch irgendwie aus dem Produktionswerken rausfallen, und ich fand das, ich habe da drauf geschaut und habe mich gefragt, really, das findest du toll, das ist ein erhobener Prozess. Dann habe ich mich so ein bisschen erschrocken darüber, dass ich eigentlich Federico an der Stelle als, naja, schon technikaffin, aber er ist halt kein Entwickler. An der Stelle, auch wenn er Python schreibt und da viel Kram in Editorial und sonst was macht. Aber er ist halt kein iOS-Entwickler an der Stelle. Und ich find's eigentlich ein bisschen krass, was andere Entwicklern ihren Testern zumuten. dass man da wirklich noch diesen ganzen UUID-Spaß überhaupt noch mitmacht und sich auch durch diese alte Gängelung dieser 100 Device-Limits irgendwie noch mit reingezogen hat. Das hat mich echt total überrascht. Und man kann mit ein bisschen Zusammenschrauben und mit ein bisschen Technologie kann man ein viel, viel besseres Erlebnis schaffen, was an der Stelle tatsächlich einen viel besseren Gewinn bringt. Und ich verstehe nicht, dass man das immer noch nicht tut und so wenig Liebe und so wenig, ja, die Friction, also diese Spannung an der Stelle so hoch hält, um diesen Prozess eines Beta-Testers, der ja wirklich bares Gold bringt, einfach hier funktioniert nicht, mach doch mal und hier habe ich nochmal zum Testen irgendwie rausgehauen, bitte schau doch nochmal drauf, dass das so schwierig gemacht wird, das ist mir unbegreiflich, weil ja, Beta-Tester sind einfach richtig, richtig viel Geld wert und wenn die das gut machen, ihren Job gut machen, dann kommt da wirklich gut was bei rum und das sollte man ihnen auch so einfach wie möglich gestalten. Also Artikel spannend, auch gut, sollte man definitiv mal lesen. Aber auch drüber sich Gedanken machen, wie kriege ich meinen Prozess so weit optimiert, dass ich auch ein von der Produktion, von den Entwicklern Testbuilds bis zum Endverbraucher, wie kriege ich den besten Benefit mit den wenigsten Stellschrauben, um da was auf die Straße zu bringen. Finde ich sehr spannend. Was ich aber in dem Artikel noch gefunden habe, was ich richtig cool fand, das war mir nicht klar, war, dass man mit Testflight an der Stelle ein In-App-Purchase-Buy simulieren kann, ohne dass der eigene Account davon betroffen ist. Das heißt, ich kaufe in Airquotes das In-App-Purchase, aber meine Kreditkarte bzw. meine Balance wird an der Stelle nicht belastet. Das ist natürlich schön, gerade für einen Beta-Tester, dass er sich dort nicht aus dem normalen App-Store ausloggen muss, mit dem Store-Test-Account einloggen muss und das darüber dann macht, dann vergisst man das, dann kommen wieder die Updates nicht rein, beziehungsweise man wundert sich, warum es gerade nicht funktioniert. Also das ist schon ganz cool an der Stelle, das ist tatsächlich was mir noch unklar war und finde ich schön, dass man das darüber machen kann, das ist nicht verkehrt. Aber wie gesagt, es gibt andere Modelle, wo ich definitiv mehr Benefit drin sehe, das darüber zu distribuieren und da sollte man sich definitiv Gedanken machen. Jetzt kommen wir zu dem letzten Thema. Und zwar hat Jason Snell von Six Colors am Dienstag darüber berichtet. Und zwar hat Tim Cook in dem Analystenkonferenz-Call das Release-Date der Uhr rausgegeben. Oh mein Gott, ist es raus. Und zwar wird es im April kommen. Im April kommt die Watch. Jetzt wissen wir es, jetzt können wir richtig loslegen. Was ich an der Stelle eigentlich interessant fand, war eigentlich nicht das Thema per se. Also die Uhr finde ich natürlich schon spannend, aber ich finde jetzt nicht spannend, dass sie kommt. Ich finde auch nicht spannend, dass sie im April kommt. Ich finde eher spannend, dass Early 2015 April ist. Und da haben sich auch ein paar andere Leute drüber gestoßen und haben sich gefragt, so, was ist denn da jetzt so, was ist denn da Early? Early ist doch irgendwie so Januar, Februar, vielleicht noch März, wenn man im Quartal denkt, dann könnte man da noch von Early reden. Nein, für Tim ist Early die ersten 4 Monate. Danach kommt dann das Mid-Year mit den nächsten 4 Monaten und Late ist dann natürlich die letzten 4 Monate. Was wir daraus jetzt so ein bisschen rauslesen können, ist, okay, immer wenn wir jetzt wissen wollen, wann kommt denn irgendwas, können wir uns an diesen 4-Monatszyklen irgendwie, also an diesen 3-4-Monatsblöcken dann orientieren und wissen dann, wann was kommen sollte. Ja, kann man halt so machen. Was natürlich auch interessant ist, dass Tim Cook das einfach mal so rausposaunt hat in der Analystenkonferenz. Das ist neu, das gab es vorher noch nicht. Da wurde vorher immer ein Riesentohuwabohu drum gemacht, dass diese Termine nie vorher rausgingen, wenn es nicht schon auf der WWDC groß angekündigt war, wann etwas kommt. Aber wenn es halt so, ja, kommt irgendwann dann und dann, fand ich auch recht interessant, warum man das da jetzt gemacht hat. Zumal würde mich interessieren, warum sie da jetzt keine Angst davor haben, dass andere Leute noch ihr Pendant irgendwie früher, später oder sonst irgendwie rausbringen könnten oder warum sie da jetzt diesen ganzen NDA-Spaß für sich und das Double Down on Secrecy nicht mehr so eng sehen. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen bezeichnend, geht auch so auf den ersten Punkt ein mit den Veränderungen von den Entwicklern und vielleicht öffnet sich Apple ja doch an der Stelle etwas. Was natürlich auch richtig witzig war, David Smith hat natürlich auch nicht lange auf sich warten lassen und hat dann direkt so an einer Hand abgezählt, Moment, warte mal, ich mache jetzt gerade hier so meine Apps fertig für die Uhr. Es wird irgendwann im April sein, hat so ein bisschen schwarze Magie mit den Zahlen getrieben und sagt, ich glaube am 20. März ist so der letzte mögliche Zeitpunkt oder der sichere Tipp, wann man an der Stelle eine App bei Apple einreichen kann, damit das noch rechtzeitig zum Watch-Start dann auch verfügbar sein sollte. Das heißt, an alle Entwickler, die jetzt irgendwie an ihrer Uhr-App schrauben, so der 20. März wäre noch so der ideale Zeitpunkt, um da irgendwie zu planen und was zu machen. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich habe nämlich mir immer noch keine Idee gemacht, was ich denn auf der Uhr gerne hätte. Außer so offensichtliche Sachen, die, naja, nicht wirklich praktikabel auf einer Uhr sind. Aber ich bin gespannt, was bei rumkommt. Ich werde mir die Uhr definitiv anschauen, ob ich sie wirklich am allerersten Tag kaufe. Keine Ahnung. Ich kann es immer noch nicht sagen. Ich bin so von einer Hassliebe getrieben, so ist das toll, ist das nicht toll, will man das wirklich haben, teuer, geil, nee, doch nicht, ich weiß es nicht. Mal schauen, wenn das Ding draußen ist, vielleicht gibt es die ein oder andere App, die mir dann sagt, jawohl, dafür kaufe ich es definitiv, das ist mir das Geld wert. Wollen wir es mal schauen. Das war die Ausgabe Nummer 9 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe, wie immer in den Shownotes, entweder direkt in der App reinschauen oder auf protokollcast.de/9. Feedback und Kommentare könnt ihr dort auch abgeben oder ihr schreibt einfach einen Tweet an @protokollcast auf Twitter oder postet was auf app.net, dort bin ich auch. Oder ihr hinterlasst einfach was auf der Webseite. Ihr könnt natürlich auch in iTunes eine Bewertung abgeben, wenn euch die Sendung gefallen hat. Oder ihr schreibt ein Review. Das hilft mir mit dem Podcast, ob er euch gefallen hat, ob er euch nicht gefallen hat. Und er hilft anderen Hörern, den zu entdecken. Und dort könnt ihr ihnen einfach sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Halmes. Bis zum nächsten Mal.